Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Wer bist du Podcast aus Liebe zur Freiheit und weil alles möglich ist, auch für dich. Mein Name ist Michelle Gerber und diese Podcast-Folge wird eine sehr besondere Podcast-Folge, weil ich mal wieder einen Gast bei mir habe, beziehungsweise hat das Interview schon im November stattgefunden. Und ich freue mich umso mehr, das heute mit dir teilen zu dürfen. Der liebe Aaron Asteria, wirst du gleich hören, habe ich interviewt bzw. mit ihm gesprochen. Und man hört ihm einfach gerne zu. Also ich habe ihm sehr, sehr gerne zugehört. Und das war einfach so, danke Aaron auch nochmal an dieser Stelle. Das war einfach so, es hat mich einfach berührt. Und ja, danke für diesen Moment. Und der Aaron. Und du wirst vielleicht ein bisschen so den Fluss im Hintergrund hören, aber dafür, wenn du über YouTube zuschaust, hast du eben, wie gesagt, die schöne Aare, die durch Bern fließt, im Hintergrund. Genau. Okay. Und auch immer wieder ein bisschen Menschen und Hunde und was auch immer, aber das macht das Ganze ja auch ein bisschen lebendig, ein bisschen menschlich und so. Also, ja, du kannst dich freuen. Wir sprechen darüber, wie er, also so sein Weg, so wie er zur Musik gekommen ist, ob das schon immer so war. Ah, und das Interview ist auf Schweizerdeutsch. Ich habe ihn auf Schweizerdeutsch interviewt, weil er spricht Zürichdeutsch, Zürcherdeutsch. Ich spreche Berndeutsch, Berndeutsch. Und das hat sich einfach stimmiger angefühlt. Genau. Ich wechsle an dieser Stelle auch gerade. Ich habe das ganz automatisch, unser Intro, einfach Hochdeutsch gemacht, wie immer. Ja, okay. Wir haben darüber geredet, wie er... fühlt sich gerade ganz seltsam an. Okay, Fokus. Wie er auf seinen Weg ist gekommen, wie er zur Musik ist gekommen, wie es so ist gelaufen, so sein Weg, dass er heute... er hat auf der Straße Musik gemacht und ist jetzt eben vom Blick, kennst du vielleicht, unter Vertrag genommen worden und darf jetzt eben, also an dem Tag, wo ich ihn interviewt habe, hat er im Bierhübeli zusammen mit dem Blick ein Konzert gegeben, einen Auftritt gehabt und ja, über das reden wir so ein bisschen, über alles und auch über Spiritualität natürlich, es ist der Wer bist du Podcast, wie könnte es so anders sein, über gibt es ein Leben nach dem Tod und spooky Sachen und Träume und eine coole Sache einfach. Es ist ein mega cooles Interview geworden. Genau, kannst dich freuen. Und ich rede jetzt auch gar nicht mehr länger. Ich übergebe jetzt am Aaron das Wort. Ganz, ganz herzlich willkommen im Wer bist du Podcast. Die erste Frage, die ich immer all meinen Gästen stelle, ist die Frage, wer bist du? Und wie tief, dass du darauf antworten willst, überlasse ich dir.
Wer bist du? Mit dieser Frage hätte ich eigentlich können rechnen.
Ja.
Beim Wer bist du Podcast. Mein Name, ich bin der Aaron Asteria. Ich bin Musiker und ich komme aus Rapperswil am Zürichsee. Ich habe nicht wirklich so ein emotionales Zuhause. Ich bin weder so Zürcher am Zürichsee noch St. Galler, weil das wäre eigentlich meine Kantonszugehörigkeit. Ich singe englische Musik. Ich fühle mich kulturell irgendwie mit der englischen und amerikanischen Kultur verbunden, einfach über die Musik. Und ja, ich bin glaube ich so ein bisschen von niemand und gar niemand hin. So.
Ich habe gelesen, ich habe mich informiert und ich habe gelesen, dass du noch engländische Wurzeln hast, oder was?
Ja, genau. Das ist eben auch so ein Grund, warum ich so ein Weltbürger bin. Ich habe recht viele verschiedene Wurzeln aus der ganzen Welt und unter anderem englische Wurzeln. Ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, ich habe einfach als Kind schon Englisch geredet. Ich hatte eine Urgroßmutter, die in der Schweiz gewohnt hat, die nur Englisch konnte. Und ich habe schon von klein auf so viel Kontakt zu der Seite meiner Familie gehabt. Das ist auch ein Grund, warum ich auf Englisch singe. Abgesehen davon, dass halt ich immer englischsprachige Musik gehört habe. Und abgesehen davon, dass ich früher immer das Gefühl hatte, auf Zürichdeutsch kann man keine Musik machen, weil wir haben so dunkle Vokale und wenn man dann so Popmusik macht wie ich, und lange, langgezogene Vokale will singen, dann klingt es immer so dunkel. Und auf Berndeutsch, oder, hat man all die hellen Vokale. So, ja. es ist ein bisschen besser, um so inbrünstig zu singen. Das ist ein Grund, warum ich auf Englisch singe. Und ich glaube, ich habe auch sehr eine britische Mentalität irgendwie. Also ich merke, dass sobald ich in England bin, ich kann mit den Leuten irgendwie recht gut, ich kann mit den Leuten irgendwie immer ein bisschen etwas anfangen. Ich bin auch so ein bisschen so, ich habe auch ein bisschen die Art.
Schön, okay. Merci. Und wie bist du darauf gekommen, auf die Musik? Machst du das schon das Leben lang oder hast du mal angefangen?
Ja, also ich habe mich immer gerne so kreativ ausgedruckt. Ich habe immer gerne gezeichnet und Geschichten erfunden und kleine Theateraufführungen mit Schwestern und Cousins und so organisiert und so. Und, ich habe auch immer sehr gerne die Leute unterhalten. Das ist etwas, was mir immer mega wichtig war, auf der Bühne oder auch neben der Bühne. Es ist mir immer wichtig, so ein unterhaltsamer Zeitgenoss zu sein. Und ich glaube, das erste Mal, als ich den Gedanken hatte, dass ich Musik machen könnte, war, mein Vater hatte so eine CD-Sammlung, ganz viele CDs in so einem Regal. Und er hat unter anderem, und ich habe immer die Musik gehört und dann die Booklets angeschaut von den CDs und geschaut, was das für Musiker sind und wer da Gitarre gespielt hat und wer da singt und so. Und mein Vater hat mir irgendetwas über die Musik erzählt und so weiter. Und ich habe Texte ja einigermaßen verstanden, weil ich damals schon ein bisschen Englisch konnte. Und es hat so einen Bruce Springsteen-Song gegeben, er hat so einen Bruce Springsteen-CD gehabt. Ich weiß nicht mehr, was für ein Album das war, aber dort hat es einen Song drauf gehabt, der hat My Hometown geheißen. Und ich weiß noch, ich war 9 und ich habe den Text gelesen, während ich den Song gehört habe. Und auf dem Text ist gestanden, I was 8 years old and running with a dime in my hand. Also ich war 8 und bin gerannt mit so einem Münzstock in der Hand, mit so einem 10-Cent-Stock in der Hand. Und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, weil es ist irgendwie so ein banaler Gedanke, aber es ist, man muss irgendwie zuerst mal halt drauf kommen. Ich habe damals gedacht, ich bin 9 gewesen, oder? Also habe ich gedacht, okay, der Dude redet über, wo er 8 war. Eigentlich hätte ich den Song schreiben können. Ich bin auch schon 8 gewesen. Ich habe in dem Fall auch schon Material und ich könnte einen Song daraus machen, oder? Ja. Ich habe immer weggesucht, um mich kreativ auszudrücken. Aber Musik war immer so etwas, was so erwachsene Leute gemacht haben. Und es war so Rock'n'Roll und es war so Sex und Drogen. Und ich als 9-Jähriger konnte mich nicht mit dem identifizieren. Oder ich habe das Gefühl gehabt, das ist etwas, was außerhalb von meinem Erfahrungsschatz liegt. Aber dann habe ich den Song gesehen und es heisst, I was 8 years old. Und ich habe gedacht, ah, okay, gut. Also ich habe eigentlich auch schon einen Erfahrungsschatz, wo ich könnte Musik gönnen daraus, oder? Und nachher habe ich angefangen, so Songs zu schreiben, also so Text und singen dazu, aber ich hatte kein Instrument gehabt, und dann habe ich mir ein Instrument auf die Weihnacht gewünscht und meine Urgroßmutter hat mir dann eine Gitarre geschenkt.
Nicht schlecht. Und dann hast du Unterricht genommen?
Oder nein, ich habe es so ein bisschen selber, ich habe dann so ein bisschen YouTube-Filme und was weiß ich was benutzt, alles Mögliche. Und ich habe ah, das sieht man leider auf dem Bild nicht. Ah. Es ist gerade ein Hund gekommen, begrüßen. Und ich habe vorher mal eine Gitarre gefunden im Estrich, die alte von meiner Mutter, aber die hat nur 3 Saiten gehabt. Und dann habe ich dort auch schon so ein bisschen so probiert, so irgendwelche Sachen zu komponieren, aber dann mit den vollständigen 6 Saiten habe ich dann so nachgeschaut, irgendwelche Bücher und vor allem im Internet, so wie die Akkorde heissen und wie man sie spielt und so. Und ich habe dann nie Unterricht genommen, ich war aber auch lange nicht gut über das. Ich bin immer so, ich habe mich immer einfach begleiten beim Singen. Das, solange ich Akkorde spielen konnte zum Singen, war es gut gewesen. Erst später habe ich dann angefangen, so ein bisschen Ehrgeiz zu entwickeln, als Gitarre nachher.
Aber du hast es gerne gemacht, das ist
sehr, ja, voll.
Ja, spannend. Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Also wie ist dann so dein beruflicher Weg?
Ja, ich bin halt gleich so ein Schweizer, der nachher das Gefühl hatte, ich meine, Musiker ist keine Option. Ich habe nachher das Gefühl gehabt, ich muss mich irgendwie. Ich bin dann an Kanti.
Hallo.
Ja, cool.
Der
nächste Hund. Und Michelle hat gerade ihre Tasche wegnehmen, weil er gerade im Begriff war, dran zu sagen.
So.
Und nachher ich bin dann Akanti und Skimming. Also bei uns ist es so, man geht in die Oberstufe, Sekundarschule, 3 Jahre und nachher fängt man entweder eine Lehre an oder geht das als Gimme 4 Jahre.
Okay.
Und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe wirklich immer nur Musik im Kopf gehabt. Also bin ich dann einfach als Gimme gegangen, um einfach weiter in der Schule zu sein und weiter einfach zu singen. Und nachher, nach dem Gimme, habe ich angefangen, an der ETH Informatik zu studieren. Es ist eigentlich immer so, es war immer so irgendetwas gewesen. Ich meine, ich habe es sehr gerne gemacht. Ich bin sehr gerne in der Schule. Mich haben die Fächer interessiert. Ich war auch sehr gerne an der ETH gewesen. Ich habe mega die Leidenschaft für Mathematik und Naturwissenschaften und so. Aber eigentlich konnte ich mir nie ein anderes Leben vorstellen als das als Musiker. Und darum, wenn ich zurückschaue, denke ich mir, wieso habe ich all das Zeug gemacht? Es war halt einfach so ein entgebneter Weg gewesen. Es war so klar gewesen, so, okay, du bist gut in der Naturwissenschaft, also gehst du an der ETH in Zürich studieren. Und dann schaust du dann von dort aus, ob dir irgendetwas gefällt. Und ja, mir hat nie etwas anderes gefallen als Musik. Also habe ich irgendwann das Studium abgebrochen, vor mittlerweile, glaube ich, 3 Jahren. Mhm. Und das aber auch erst nach dem Bachelor, wo ich mich, ich habe nie gleich gefunden, ja, komm, einen Bachelor musst du doch machen, jetzt, wo du angefangen hast. Und dann nachher habe ich mich endlich getraut, das Studium geschmissen. Und bei unserer Uni hat es halt geheissen, es gibt kein Zurück. Also, wenn du das Studium geschmissen hast, dann ist das gewesen nachher.
Ist dir das schwer gefallen, die Entscheidung?
Ja, mega.
So
Nein, es ist mir mega schwer gefallen. Ich habe mega Angst gehabt. Und ich frage mich, wieso. Weil eigentlich, dass du irgendwie deren, also weißt, dass du dich überhaupt... Die ETH ist ja sehr... Unser Studiengang ist sehr... competitive gewesen. Sehr viel Konkurrenz. Sehr viel... immer nicht sehr grosse Quote, die dann sein nächstes Semester geschafft hat und so. Und eigentlich ist der Plan ja genauso unsicher, dass du es ans Ende von dem Studiengang schaffst und so. Also, weiss ich gar nicht, vor was ich Angst habe.
Also vielleicht stelle ich mir auch so vor, dass es so in der Gesellschaft vielleicht akzeptierter wäre oder so normaler, wenn du jetzt einen Gang nicht hättest geschafft, anstatt wenn du sagst, ich werde jetzt Musiker und mache
ja, voll, das ist es so. Ja, der ETH, das probieren und rausgehen oder irgendwie einen Studiengang oder eine Lehre anfangen und abbrechen, ist immer noch irgendwie cooler als gar nicht erst probieren, so einen gut bürgerlichen Weg. Irgendwie ist es, glaube ich, wirklich so das gesellschaftlich Akzeptierte. Und halt einfach so die gewohnte, das ist halt das, was ich gesehen habe bei anderen Leuten. Ich habe in meinem Umfeld nicht viele Leute gehabt, die Musik gemacht haben oder so. Ich glaube, ich habe niemanden gekannt, der hauptberuflich Musik macht. Also ist einfach das, was ich gesehen habe, wie es läuft, wie das Leben funktioniert, ist einfach so gewesen.
Ja.
Und das andere war komplett unbekannt gewesen. Das andere war so gewesen, dort habe ich gewusst, ich muss es selber herausfinden. Mhm. Hätte ich wollen Banker werden, dann hätte ich Leute in der Familie gehabt, die Banker gewesen sind. Hätte ich wollen irgendwie in Politik oder was weiß ich. Ich habe ganz viele so irgendwelche potenzielle Vorbilder in der Familie gehabt, aber nicht wirklich eins. Ich habe niemanden gehabt, der gesagt hat, ich setze auf Popmusik.
Ja, okay.
Also, ja, und ich glaube, es war irgendwie das gewesen, ja.
Und wie war es so in deiner Familie, wo dann das hast abgebrochen? Wie haben sie reagiert?
Ja, sie haben von Anfang an, sie sind immer an meine Eltern sind immer an meine Konzerte gekommen und so. Sie haben von Anfang an, sie haben das von Anfang an unterstützt. Sie haben mich damals auch gefragt, ob ich nicht lieber will Musik studieren als irgendwie Informatik.
Also hast du schon Musik gemacht, wo du noch im Studium bist?
Voll, ich habe eben schon während der Kanti angefangen. Ich habe meinen ersten Auftritt schon so als Teenager gehabt. Ich habe später während dem Studium Auftritt gehabt und verschiedene Bands gehabt und so. Das heisst, sie haben gewusst, dass das eine Leidenschaft ist von mir und haben die auch immer unterstützt. Aber ich glaube, sie haben sich schon zusammenreissen, als ich das Studium abgebrochen habe, mir nicht reinzureden.
Ja.
Sie haben dann so gesagt, ich nehme an, du hast das gut überlegt und so. Und ich habe gemerkt, dass sie sich halt auch ein bisschen Sorgen machen um mich. Und weil es auch für sie ein unbekannter Weg ist, oder? Genauso wie für mich. Sie haben wahrscheinlich etwa die gleiche Angst gehabt wie ich.
Ja.
Sie haben mich nicht unterdrückt oder so, sondern sie haben sich die gleichen Sorgen gemacht, wie ich mir auch gemacht habe. Also habe ich auch Verständnis dafür gehabt. Und sie haben aber geschaut, dass sie mich nicht zu fest, reinreden und so. Und dann haben sie aber einmal gesagt, willst du nicht noch nebenbei anfangen? Ich meine, weißt, meine Eltern sind so super vernetzt. Ich wäre das absolute Nepo-Baby gewesen, wenn ich irgendwie so einen gutbürgerlichen Weg eingeschlagen hätte. Sie haben immer gesagt, weißt du, der und der, die suchen dort bei ihrer Firma, es ist mega gut bezahlt. Hättest du nicht so 50% mit dem anfangen, um finanzielle Sicherheit zu haben? Und finanzielle Sicherheit war schon immer ein verlockender Gedanke gewesen, aber ich kann halt immer wählen, irgendwie, wenn mir das Geld ausgegangen ist, irgendwie schauen, dass ich es irgendwie mit der Musik schaffe, wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und nicht, indem ich etwas anderes anfange, was mich dann irgendwie ablenkt. Aber es ist natürlich ein mega heikler Weg zum Gehen.
Und ist es
nicht
gegangen? Also ist
ja, es ist gegangen, ja. Ich bin sehr vernünftig in die Entscheidung hinein und ich habe einen Plan gemacht mit, wie viele Auftritte habe ich im Moment so in der Woche oder im Monat und komme ich durch damit und wie hoch sind meine Rechnungen und so. Das Dumme war natürlich, ich habe das Studium abgebrochen 2020 und nachher ist der Lockdown gekommen. Ich habe im Januar 2020 abgebrochen, keinen Plan von Corona. Und als dann der Lockdown kam, ist der ganze Plan natürlich auch völlig über den Haufen gewesen. Aber durch das, dass ich habe nachher angefangen, so Livestreams zu machen. Eben, mir ist dann ziemlich schnell das Geld ausgegangen. Mhm. Ich habe dann angefangen, Livestreams zu machen, wo ich so Kollekte gemacht habe. Ich mache ja oft so Auftritte, wo ich irgendeine Bar spiele und dann am Schluss geht man mit dem Hut um und liegt dann Münze und Geld drin und so. Und ich habe das Gleiche gemacht, einfach mit meinem Twin-Code oder mit meiner Handynummer. Und die Leute dann können so Geld spenden. Und die Leute waren mega, mega dankbar gewesen, dass an einem Freitagabend mal irgendetwas läuft. Also ich habe immer recht viel Publikum dann gehabt bei den Livestreams. Dann später haben wir im Sommer drauf haben wir ein Livestream Open Air organisiert. Ein paar Kollegen und ich, der Moritz Schmid und Nico Lade, Tontechniker, und der Moritz Schmid ist Videoproduzent. Und wir haben so ein Livestream Open Air organisiert, wo wir verschiedene Musiker eingeladen haben, und Musikerinnen und Bands. Und dann ist auch wieder ein bisschen Geld in die Kasse gekommen und so. Und dann war das Gute, dass, weil ich eben immer geschaut habe, dass ich nur mit Musik Geld mache, habe ich nie irgendeinen fixen Job angenommen, weißt, wo mich irgendwie so und so oft in der Woche halt blockiert hat. Ja. Und immer wenn dann Lockerungen gekommen sind und wieder Auftritte möglich gewesen sind, haben die Veranstalter anfangen rumtelefonieren und Musiker gesucht, die auftreten. Mhm. Und ich, weil ich eben es immer geschafft habe, nicht einen gut bürgerlichen Job mehr zu suchen, auch immer können sagen, ja voll, ja. Mhm, es ist teilweise wirklich so, hast du heute Abend Zeit, hast du morgen Zeit, hast in einer Woche Zeit, und ich habe immer gewusst, ja voll, ich habe nichts anderes. Und ja, darum hat es sich dann eben schon gelohnt, das eben so zu machen. Für mich hat es sich dann gelohnt, das so zu machen, dass ich nicht nebenbei noch etwas komplett anderes machen, um halt ein regelmässiges Einkommen haben, sondern einfach so ein Ungewisse und halt schauen, dass immer Musik ist.
Ja, Risiko.
Ja, voll.
Wie hast du es geschafft, immer auf die Sachen zu vertrauen, eben, dass neue Auftritte kommen, aber du bist ja immer wieder Risiko eingegangen und immer wieder so ins Ungewisse. Und auch, eben, wo der Lockdown ist gekommen, hast du nicht gewusst und hast dann so kreative Lösungen gesucht, wo vielleicht andere sich im Problem hat er gesuhlt oder so und hat gesagt, ja, alles scheiße und das Leben ist gegen mich. Und du hast gedacht, was können wir jetzt daraus machen?
Ja, voll. Also, es ist, glaube ich, so ein bisschen meine Mentalität. Ich bin, erstens mal bin ich mega optimistisch. Ja. Ich bin nicht jemand, der jemals daran glaubt, zu scheitern. Mhm. Und ich habe auch immer ein Vertrauen darauf, dass wenn... Und ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt. Aber ich habe immer ein bisschen das Vertrauen darauf, dass ich entweder Glück habe oder wenn es gerade nicht läuft, dass es immer irgendeinen Weg gibt, um es zu machen. Es ist so wie wenn man... Bist du mal in einem Escape Room gewesen?
Nein, aber ich wollte unbedingt gehen.
Für die es nicht kennen, das sind so Räume, wo man eingeschlossen wird und muss so Rätsel lösen, um rauszukommen. Und ich habe als Nebenjob mal in einem Escape Room geschafft. Und ich habe es immer lustig gefunden, wenn du weißt, dass es eine Lösung gibt, dann motiviert dich das, nach dieser Lösung zu suchen. Mhm. Wenn du hingegen echt irgendwo eingesperrt wärst oder irgendwo blockiert wärst und nicht rauskommst, dann gibt man wahrscheinlich viel schneller auf. Ja. Auch wenn es wahrscheinlich auch eine Lösung gäbe, oft. Mhm. Aber man sucht sie weniger, wenn man nicht weiss, dass es eine gibt. Und die Leute sind so kreativ und so schnell und so schlau und gewieft, wenn sie wissen, es gibt eine Lösung.
Ja.
Dann wird nicht eben, dann merkt man, dann wird mit einer gewissen Freude auch die Lösung gesucht. Und ich glaube, ich bin halt so, mein Leben ist wie so ein Escape Room, wo ich weiss, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer eine Route.
Aber und was gibt dir das Vertrauen, dass es immer eine Lösung gibt?
Ich glaube, einerseits bin ich einfach irgendwie so gestrickt, ich weiß nicht, ich glaube vielleicht auch ein bisschen an ein Schicksal oder so. Meine Mutter hat immer so von einem roten Faden geredet, wo es gibt, aber was mir auch viel Vertrauen gibt, ist einfach etwas recht Praktisches, nämlich, dass immer wenn ich eine Lösung gesucht habe, habe ich nachher auch eine gefunden. Mhm. Und mit jeder Lösung, die man findet, gönnt man einfach an Vertrauen in das System, dass es irgendwie immer eine Lösung gibt. Mhm. Und ich bin sicher, es gibt Situationen im Leben von Menschen, wo es keinen Ausweg gibt, und es gibt Situationen, die auch scheiße sind. In meinem Leben war es aber so, es hat bis jetzt immer eine Lösung gegeben. Und darum gehe ich jetzt einfach mal blauäugig davon aus, dass es immer so wird sein bei mir.
Oh, ich glaube, das braucht es auch, eben gerade für so einen künstlerischen Beruf. Da ist so ein bisschen das Naive, das Spielerische. Und
das stimmt. Das ist ja auch, wenn man Songs schreibt und so. Es sind ja ganz viele Hemmungen damit verbunden, weil man ja meistens etwas recht Persönliches von sich preisgibt. Irgendwie auf einer emotionalen Ebene und man tut sich selber verwirklichen. Und auch dort ist es halt gut, wenn man einfach so einen spielerischen Ansatz hat, wo einem die wo ein bisschen diesen Hemmungen entgegenwirkt. Irgendwie. Mhm.
Wie gehst du um mit diesen Hemmungen oder mit der Angst? Oder, also hat dir das nie Angst gemacht, so vor Leuten zu stehen? Oder?
Es ist interessant. Irgendwie. Früher hat es mir gar keine Angst gemacht. Früher habe ich als Kind und als Jugendlicher locker können auf irgendeiner Bühne stehen. Und interessanterweise ist es irgendwie so, je erfolgreicher ich bin, ich meine jetzt Musikkarriere, was die Musikkarriere angeht. Mhm. Je erfolgreicher ich in meiner Musikkarriere bin, desto nervöser werde ich, wenn ich auf die Bühne stehe. Wenn ich gerade irgendetwas gewonnen habe oder so, irgendeinen Wettbewerb, wo ich im 2021 mit dem ganzen Lockdown-Albtraum habe ich einen Wettbewerb gewonnen, dem Coke Studios Soundcheck. Mit 50'000 Franken dotiert und so einem rechten, in der Industrie recht prestigeträchtigen Wettbewerb. Und nachdem ich den gewonnen habe, bin ich immer so extrem nervös über Auftritt. Ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt etwas erwarten. Sie sehen das Foto, wenn ich einen Scheck in der Hand habe, wo 50'000 draufsteht, und denken sich so, okay, jetzt wollen wir mal schauen, ob die Songs auch wirklich 50'000 Franken wert sind. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendetwas unterbewusst. Je mehr Erfolg ich habe, desto nervöser werde ich an diesen Auftritten. Desto mehr Druck machen wir irgendwie selber. Und ich bin auch so ein bisschen am Suchen, was es so für Techniken gibt, um dem irgendwie entgegenwirken. Aber ein bisschen nervös finde ich es auch gut, wenn ich bin. Es ist so eine Grundnervosität, ist bei mir noch gut. Die ist dann eher so eine aufgeregte Nervosität, so wie bevor man auf eine Achterbahn geht oder so. Bevor die Leute Fallschirm springen, etwas, was ich nie machen würde.
Ja.
Genauso wie andere nie würden auf der Bühne stehen, so wie der Manni Matter sagt. Aber man hat so, dass die Aufregung vorher, vor diesen Sachen, wo man sich irgendwie so ein Abenteuer begibt. Und das ist so die Art von Aufregung, die ich habe. Eigentlich eine gute. Ja. So. Und die will ich auch nicht missen. Mhm. Wenn ich die nicht hätte, wäre der Auftritt wahrscheinlich noch scheiße.
Das zeigt ja auch irgendwie, dass es dir wichtig ist.
Stimmt.
Und also ich habe gemerkt, wenn ich aufgeregt bin vor einem Live oder vor einem Workshop oder irgendetwas, wenn ich dagegen ankämpfe, dann wird es immer noch schlimmer. Für mich habe ich gemerkt, wenn ich das wirklich. Also ich tue immer so alle meine Teile wirklich so zu mir holen und die dürfen alle sein. Also, die Michelle, die sich richtig freut, die richtig Angst hat, die gar nicht will, die lieber möchte einen Rückzieher machen. Also wenn ich wirklich das alles erlaube, dass das jetzt da sein darf, dann ist es so, es darf so sein. Es
dann
ist
okay.
Du musst mal probieren, das hilft mir immer. Ja.
Cool. Dann ist man auch ein ganzer Mensch und so und fühlt sich irgendwie wohler. Ich kann es mir noch vorstellen. Das ist gut. Ich probiere es jetzt abend, wenn ich im Bierhübel
auftrete. Ich freue mich sehr. Ja, ich bin gespannt. Und jetzt habe ich gerade etwas sagen. Ich finde, das macht dich ja irgendwie auch menschlich. Oder ich sage manchmal am Anfang, ich bin jetzt so aufgeregt oder echt so. Und das zum einen eben macht dich das so, so menschlich, so nahbar. Und zum anderen, wenn ich es ausspreche, ist es schon so, oh, eben, weißt du, das Gefühl, so, es darf sein, es ist okay, es gehört jetzt halt dazu. Weißt, so.
Stimmt, wenn man es ausspricht, hat es weniger Macht über einen. Man hat selber schon so Ownership genommen. So, ich habe es ausgesprochen, also nicht Kontrolle darüber. Irgendwie. Ist,
anstatt wenn man denkt, oh, die Leute dürfen jetzt nicht merken, dass ich Angst habe und nicht merken, dass ich aufgeregt bin. So, weißt, so, dann kämpfst du dagegen an.
Irgendwie. Ja, genau. Stimmt, das, und das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich meine, es ist ja sowieso so, die Leute haben eigentlich nicht gerne allzu, vor allem in der Schweiz, haben die Leute eigentlich nicht gerne, wenn jemand auf der Bühne steht und allzu überheblich überkommt, oder? Eigentlich hat man es noch gerne, wenn ein Mensch auf der Bühne steht, oder? Man will sich mit dieser Person identifizieren, man will nicht einfach eine Show aus Lichtern sehen, man will Menschen sehen, die Sachen machen, oder?
Ja.
Und es macht eigentlich schon Sinn, dass man es dann auch so ein bisschen zeigen kann, irgendwie.
Ja, ich bin gespannt, wie du das machst,
Ich auch.
Bist du jetzt aufgeregt? Vorher warst du noch nicht aufgeregt.
Ja, ich glaube immer noch nicht ganz so fest. Und ich tue heute Abend probiere eben so ein bisschen Ownership irgendwie zu claimen über das Gefühl und so. Ich probiere ein bisschen meine Technik anzuwenden. Es ist jetzt auch auf dieser Club-Tour ist jetzt auch schon der 5. Stopp oder so. Das heisst, und du weißt eben, ich funktioniere immer so nach meinem optimistischen Erfahrungswert. Es ist 5-mal gut gelaufen. Das stärkt mein Selbstbewusstsein und mein Optimismus. Das ist immer das. Ich denke auch manchmal explizit an Momente zurück, wo ich es eben auch geschafft habe. Auch allgemein bei Problemen und bei Lösungen ist einer von, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen oder wenn es um Nervosität geht. Etwas vom Ersten, was ich einmal mache, ist, ich denke zurück an Vergangenheit und denke, in dem und dem Fall ist es auch gegangen. Und es wird auch in Zukunft wieder gehen. Kurz vor dem Auftritt werde ich 100% sehr nervös. Das gehört ein bisschen dazu. Und ich will mich dann ablenken, indem ich Podcasts höre oder YouTube-Videos
höre. Was machst du kurz vorher?
Ja, ich bin meistens so ein bisschen hinter der Bühne am Hin- und Herlaufen. So wie Steve McQueen bei Papillon. Einfach so Schritt, einfach so in einem engen Raum, wo ich dann dort muss warten, einfach so von Wand zu Wand am Laufen. Und dann bin ich am auf dem Handy irgendein Video am Schauen oder irgendetwas am Hören oder so, kurz vorher, weil wenn ich zu fest mich in die Spiralen runterbegebe, kann es dann auch so ein bisschen, kann es ein bisschen heikel werden irgendwie. Und dann, früher haben wir so einen Rubik's Cube dabei gehabt und habe den so etwas gelöst und so. Das ist auch so etwas, um mich etwas ablenken.
Ja.
Aber dann kommt der Moment, wo ich die Gitarre in die Hand nehmen muss und nichts mehr anderes kann in der Hand haben. Und dann muss ich ja, die Auftritte funktionieren ja so, dass du, man hat einmal Lautsprecher, die gegen einen gerichtet sind, dass man sich selber auch hört. Sonst hört man das in der Regel auf der Bühne extrem schlecht, oder die eigene Stimme und so.
Ja.
Und bei uns läuft es jetzt so, wir haben einmal einen Kopfhörer drin, wo man die eigene Stimme und die Gitarren und so hört, damit man auch genau kann spielen kann und sich nicht versinkt und so. Das heisst, YouTube-Video geht auch nicht mehr, die anderen Kopfhörer gehen rein. Und dann bin ich wirklich dort mit der Gitarre, dann am Anfang lenke ich mich einmal nach, indem ich die Gitarre 100-mal stimme. Einfach immer, es sind nur 6 Seiten, aber ich fange nicht mehr wieder bei den E-Seiten an. Dann spiele ich wieder den ersten Song, den ich dann spielen würde, ein bisschen anspielen. Und dann spiele ich wieder eine Seite nach der anderen durchstimmen, obwohl alle stimmen. Und dann kommt der Moment, wo ich auf die Bühne gerufen werde. Und wenn der genug kurz ist, geht die Nervosität so in so ein Excitement über. Weil dann, wenn ich rauslaufe, in der Regel fangen dann die ersten schon an klatschen und jubeln. Und dann kann ich mich voll gehen lassen. Dann lasse ich die Nervosität voll zu. Und heute noch mehr, weil du das gesagt hast, kann ich auch vielleicht wirklich mich so voll gehen lassen, das Gefühl, weil es ist dann irgendwie wie ein positives Gefühl. Und die Leute tragen so ein bisschen mit, das Gefühl, und fangen dann irgendwie auf und so.
Ja, ich bin gespannt. Kannst du noch erzählen, wie das ist gestanden kam mit dem Blick, dass du jetzt mit dem auf die Tour bist?
Ja, ich habe ein Kollege von mir, hat mich aufmerksam gemacht auf einen Wettbewerb in der Blickzeitung. Der Kollege ist übrigens der Manuel Missfelder. Shoutout, er ist auch Musiker, so Rockmusiker. Und er hat mich aufmerksam gemacht auf so einen Wettbewerb in der Blickzeitung, wo man sich bewerben konnte, um einen Auftritt eröffnen als Vorband von Mark Sway und dem Blick zusammen. Die haben damals das Projekt Play gehabt und haben einfach lokale Künstler gesucht, zum Eröffnen. Und ich habe dann gewonnen, einer von diesen Slots. Ich war der Vertreter von der Ostschweiz gewesen und bin in Chur auftreten, im Lucy. Ich habe mein absolutes A-Game gebracht. Irgendwie 25 Minuten hatte ich Zeit. Ich habe extra mein Klavier mitgenommen, obwohl ich nur einen Klaviersong habe. Das war scheissegal. Ich wusste, das ist einer der Guten. Also ich schläge jetzt das verdammte Klavier auf die Bühne. Keine halbe Sache. Ich hätte den Song sogar auf der Gitarre rein können spielen. Ich kenne die Akkorde auf der Gitarre, aber ich habe gewusst, auf dem Klavier tönt er am besten. Und es ist der Song Young and Hot. So ein Song, wo es um 90er Jahre Slasher-Film geht, aber es ist so ein romantischer so ein Liebessong irgendwie, so ein versteckter Horror-Liebessong. Okay. So wie die meisten meiner Songs. Immer so ein zwei komische, entgegengesetzte Themen, die sich so ein vermischen. Und am Blick hat der Song gefallen. Ein anderer Song hat ihm noch mehr gefallen, Jungle Lake. Den habe ich auch auf die Setlist genommen, obwohl er nicht fertig war. Aber auch dort habe ich gewusst, so, der Song ist ein Banger, den bringe ich. Und nach der Show ist er zu mir gekommen und hat gesagt, er sei mega begeistert von meinem Auftritt und so. Und ich mal bei ihm vorbeikommen, auf einen Kaffee, in sein Studio. Und es gibt ab und zu Musiker, die das so ein bisschen sagen. Weißt, es ist so, oft ist es halt auch ein Weg, um einfach ein nett zu sein, oder? Mhm. Und es ist dann eher so eine Art wie ein Meet and Greet. So, du kannst mal in so einem Studio sein, du kannst mal irgendwie schauen, wie es die grossen Musiker machen, aber mehr sind in der Regel nicht. Mhm. Aber als ich dann beim Blick vorbeikommen bin, hat er so... Er hat erstens mal ein File auf seinem Computer gehabt, wo Aaron Asteria geheißen hat, wo er schon angefangen hat, Notizen zu sammeln über mich. Dann hat er gesagt, erzähl mal, wer du bist und so. Und ich so ein bisschen erzählt. Natürlich mit meinem Privatsphäre-Fetisch. Nur so, ja, mein Name ist Aaron, Nachname schon mal nicht gesagt und so. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich später Vertragspartner mit dem Typ werde und wir eigentlich ganz viel miteinander werden teilen. Und ich war so ein bisschen zurückhaltend und habe gedacht, ich tue mich jetzt auch von einer guten Seite zeigen. Vielleicht gibt es ja wieder mal einen Support-Slot oder so. Er hingegen sagt so, ja, eben Aaron, schau, was ich mir gedacht habe, zum Beispiel, weil er hat schon andere Sachen auch schon im Kopf gehabt. Hast du in zwei Wochen etwas vor? Und ich so, nein. Und er so, ja, ich spiele dann am Moonstars in Locarno. Es wird recht geil und so, 5000 Leute. Und ich dachte, der Song Jungle Lake, der hat noch geil tönt. Komm doch einfach auf die Bühne und spiel den. Wow. Und ich so, Bro, ich weiß nicht. Ich also dachte so, oh mein Gott, ich bin komplett überfordert. Wow. Aber natürlich, ihm gegenüber so, absolut, ich bin dabei, völlig professionell.
Hast du gar nicht mit dem gerechnet?
Nein, voll nicht. Nachher habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich den Song irgendwie wenigstens noch fertig schreiben. Und er hat mir dann auch geholfen. Ich habe gesagt, ja, der Song ist noch nicht mal fertig. Und er sagt, ja, komm, wir schreiben den Bridge. Was, du brauchst eine Bridge und so, komm, wir probieren es gerade aus und so. Und ich habe dann gemerkt, wie er arbeitet. Er ist mega, mega speditiv. Mhm. Und ich glaube, der gehört eben auch so ein Optimismus dazu, dass wenn man nicht weiterkommt, dass man einfach findet, ja, yeah, ich finde dann schon eine Lösung. Komm, probier mal den, klar, probier mal den. Und nicht einfach so finden, so, ich finde irgendwie, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Die Inspiration kommt nicht, er zwingt es einfach. Mhm. Probier das aus und am Schluss plötzlich findet man es.
Ja.
Und dann hat er mir irgendwie noch geschrieben, so, hey, der alte Song, später dann der alte Song von mir, I'd Kill For You.
Von ihm, der Song, ja.
Das ist ein Song von ihm. Mhm. Schweizerdeutsch gerappt und dann so eine englische Hook. Und dann hat er so gesagt, so, hey, sing mal die Hook und nimm das Handy aus und auf und schick's mir. Dann hat er das gemacht und dann hat er gesagt, das sind auch noch geil, komm, wir bringen den Song auch zusammen und du singst Hook. Weil eben, er hat, glaube ich, extra, weil der Song halt einen englischen Refrain hat, hat er an mich gedacht.
Ja.
Und ich eben, komplett überfordert auch. Weißt, ich habe auch gefunden, so, fuck, ich habe noch nie so wenig Zeit gehabt, um mich auf etwas vorbereiten, oder?
Ja.
Bei mir läuft das nicht so schnell, oder? Ich habe mal ein, zwei Auftritte im Monat gehabt und habe mich dann lang können mir überlegen, was ich dort machen und dann üben und so. Und dort ist es so, eine Chance nach der anderen und ich einfach alle müssen packen. Mhm. Und ich habe sie auch gepackt. Ich habe einigermaßen gut gespielt. Schön. Ich kann die Aufnahmen nicht mehr schauen vom Moonstars, weil es sind Welten, so, wenn ich jetzt Gitarre spiele, wenn ich jetzt singe, seit ich so viele Auftritte habe und so die Routine habe. Ja.
Warum kannst du
nicht schauen? Ja, es ist einfach so, es stört mich einfach alles Mögliche. Jeder Ton, der irgendwie komisch tönt, stört mich. Aber ich schaue sehr gerne Bilder an. Weil, eben, am Blick seine Stylistin hat mir angeboten. Hat gesagt, ja, ich bringe da noch so einen weißen Mantel mit, ich habe mir badass ausgesehen. Es ist wie so ein Haute Couture Labormantel gewesen. Ich weiß nicht, es hat einfach wirklich cool ausgesehen. Und Bilder zeigen natürlich auch das Publikum. Du siehst halt, wie die Leute auf meinen Song reagieren und so. Und das war das erste Mal, dass ich vor 5'000 Leuten gespielt habe. 5'000 Leute sind wahrscheinlich genau etwa 1'000 Mal mehr als an meinem letzten Auftritt gewesen, oder?
Ja.
Ich habe vorher irgendwelche Kaffees gespielt, wo ein paar Leute sind noch dort gesessen und haben den Kaffee ausgetrunken und dann noch ein paar Verwandte und ein paar Homies oder so. Keine Ahnung. Ich habe nie vor mehr als vielleicht höchstens mal 100 Leute gespielt. Es waren mehr als Menschen.
Oh.
Und darum Bilder schaue ich sehr gerne an.
Ja.
Aber bei der Musik hat es einfach immer so Details, die mich stören. Mhm. Vielleicht kann ich es irgendwann wieder.
Spannend, ja. Ich habe das schon ein paar Mal gehört. Ich glaube, mit sich selber ist man dann immer so selbstkritisch.
Weißt,
wenn man so alte Sachen anschaut. Ja,
mhm. Ja. Ja, voll.
Aber es ist ja auch schön. Wie lange ist jetzt das her?
Das war vor. Das war im Sommer, im August vor einem Jahr. Mhm. Also das ist nicht so langsam. Ja, vor einem guten Jahr war es so.
Ja.
Vor einem guten Jahr. Ich glaube, es war August. Ja,
Eben, das ist dann auch schön, jetzt eigentlich nur ein Jahr oder ein bisschen mehr, zu sehen, wie krass du dich verändert.
Mega. Also es ist wirklich, es sind Welten. Es ist halt auch, der Blick ist also mega so fordernd, oder? Weil er so eine Arbeitsweise hat, wo extrem speditiv ist und er einfach jeden Tag in der Woche am Arbeiten ist. Erwartet er das auch also ein bisschen von mir, oder?
Ja.
Und ich finde das halt recht cool. Und es ist halt damit verbunden, dass ich ihm immer neue Songideen schicke und viel Auftritt und viel Üben durch das, oder?
Mhm.
Und durch das haben sich einfach meine Skills irgendwie mega, mega verändert. Letzte Woche hatte ich 4 Auftritte gehabt, diese Woche habe ich auch wieder mehrere, nächste Woche. Ich glaube, in diesem Monat November hatte ich insgesamt 11 oder 12 Gigs gehabt. Ja, und das ist halt irgendwann so eine Routine, oder? Mhm. Früher, als ich nur mich begleiten wollte, hat das gelangt und jetzt merke ich, die Finger werden immer flinker.
Ja.
Und die Stimme wird auch immer besser.
Ja. Und wie ist das gekommen, Milchstrasse? Also, sein neues Album ist ja rausgekommen,
oder? Ja, genau. Das ist auch wieder so ein, typische, der Blick läutet an. Er hat eine Idee, er läutet an, und er setzt es gerade um.
Cool.
Aktion gewesen. Er hat mir am Morgen angerufen und gesagt, hey, ich bin gerade im Studio. Ich habe gedacht, das Lustige ist, er hat gesagt, ich dachte, wir machen irgend so einen Party-Song zusammen. So einen, der verdammt fetzt.
Mhm.
Komm am Nachmittag ins Studio.
Voll.
Er hat gesagt, wir lassen uns etwas einfallen lassen. Du kommst am Nachmittag ins Studio und dann bringen wir den Song zusammen ins Trocknen. Und ich so, ja, ist gut. Am Nachmittag im Studio auftaucht und sie so, also ich gehe wegen Party-Song. Das ist der Song. Und nachher hat er mir gezeigt. Ein Song über, also eigentlich mehr oder weniger ein, der Song heisst Milchstrasse, ist mehr oder weniger ein...
Ist nicht so gewesen.
Der Song heisst Milchstrasse und ist ja, irgendwo durch mehr oder weniger ein Beerdigungssong. Es ist ein Song auf den Oden an die, die vor uns waren und nicht mehr da sind, oder?
Mhm.
Das ist das absolute Gegenteil von dem, was ich erwartet
ja.
habe. Und dann haben wir zusammen noch ein bisschen am Refrain geschafft, aber das ist das meiste, hat der Blick schon vorbereitet gehabt. Ich mehr oder weniger einfach müssen singen.
Mhm.
Und ich habe mega zu Hause gelassen im Studio. So. Ich habe mega rein ins Mikro geschrien und so. Und wir haben gedacht, dass wir später dann werden aufräumen.
Mhm.
Und zu dem ist es aber nicht mehr gekommen. Ich bin dann nie mehr ins Studio gebeten worden. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, das wird wahrscheinlich recht eine dirty Aufnahme, die sie von mir dort haben. Aber es hat genau gepasst. Das war halt eine mega emotionale Aufnahme gewesen. Und ich bin halt auch direkt mit dem Song konfrontiert worden, wo wahrscheinlich den meisten Menschen recht nahe geht. Es ist ein Thema, das für für die meisten Leute halt irgendwie schmerzhaft ist. Und der Song, finde ich, ist aber sehr ein versöhnlicher. Aber ja, ich bin halt auch mega emotional geworden, wenn ich dann den Text gesungen habe. Und ich habe ja nicht selber, ich habe es meistens nicht selber geschrieben. Also bin ich während dem Singen so ein bisschen damit konfrontiert worden. Und ja, es ist nachher aufgegangen. Und dann ist noch ein zweiter Song dann, an einem anderen Tag ist noch ein zweiter Song dazugekommen auf dem Album Mosaik, wo ich auch mitsinge. Das ist so ein bisschen Musik in der Schweiz 2.0. Ja, und dort gibt es ja da den Jodelteil, oder? Jo, lo, lo, lo. Und ich mache eine Variation von dem legendären Teil am Schluss von dem Song Mosaik. Was auch recht krass war, weil ich bin natürlich mit dem Song irgendwie aufgewachsen. Der Song ist eine Zeit lang überall gelaufen. Der Song gehört mir jetzt noch immer wieder. Ja. Und das ist so eine legendäre Sequenz, oder? Und ja, ich bin einfach der Dude, wo sie gesungen hat. Das war wie ein letzter Doctor Sleep, Teil 2 von The Shining. Und dann hat es irgendeinen so Lucky Bastard von Schauspieler, der am Jack Nicholson seine legendäre Rolle quasi übernimmt, oder? Und das ist dann ein mega krasses, gutes Gefühl und mir ist dann sehr ehrfürchtig und denke dann, okay, ich darf sie auch nicht verkacken, weil das ist jetzt, ich bin jetzt dritte Zeit in die Fußstapfen.
Hättest du auch nicht gedacht,
denn,
wo der Song überall ist gelaufen, dass das
nein, dass das mal eine Melodie ist, die ich singe. Ich singe sie halt nicht jodelmässig, ich kann nicht jodeln. Ich habe letztens irgendwo gelesen, jodeln ist, ich sage älter als Sprache an sich. Es war irgendwie so eine Form von Kommunikation. Die Urmenschen in unserer Region haben so über die Berge miteinander kommuniziert, das ist Theorie. Auf jeden Fall, ich beherrsche das nicht. Aber ich habe dann halt so ein bisschen keine Ahnung, so ein bisschen rockig, soulig, bluesige Version davon halt gemacht. Mhm.
Ja, finde ich gut. Du hast echt dein Ding daraus gemacht.
Genau, ja.
Also
ja.
Hast du jetzt gejodelt, wärst du
nicht... Nein, dann nicht.
Dann wäre es nicht so zu dir gepasst, ehrlich gesagt.
Es wäre halbpatzig gewesen und die Leute hätten es wahrscheinlich nicht so gefeiert. Hingegen, wenn ich den Song einmal, den Teil einmal mache, dann sind die Leute auch so ein bisschen am Mitsingen, immer so halb am Jodeln und halb das machen, was ich mache. Mhm. Und das ist irgendwie noch recht cool. Mhm. Ich habe das Gefühl, man kauft es mir ab, weil ich voll dahinter stehe.
Schön. Ja, das ist wichtig, ja.
Mhm.
Machst du
das
heute Abend
auch? Heute Abend auch. Du wirst dann sehen, ich bin vorher schon mein Zeug aufstellen ein bisschen und ein bisschen im Bierhübel ein bisschen tun, so mein Klavier und meine Gitarre und so. Und dann habe ich gesehen, das Bühnenbild sind alles so Felsen. Das siehst du dann, es ist ein mega krasses Bühnenbild. Ja. Und ich weiss schon, ich werde dann dort auf den einen Felsen aufstehen, wenn ich dann den Jodelteil mache. Dann fühle ich mich wie so einer von diesen Urmenschen-Schweizer, die über die Berge gejodelt haben.
Vielleicht bist du das ja irgendwann mal gewesen, oder?
Voll, ja, das stimmt. Ja. Glaubst du an Wiedergeburt?
Du nicht.
Ich weiß nicht, es ist noch schwierig zu sagen. Ich finde, es macht irgendwie noch recht Sinn. Ich meine, für mich es kann ja fast nur eine beschränkte Anzahl von Seelen Informationen geben. Irgendwie. Dass Seelen einfach so aus dem Nichts entstehen. Ja, es ist irgendwie... Ich hätte irgendwie auch gesagt, dass es irgendwie vielleicht so eine Wanderung könnte geben, so durch Seelen. Durch. Meine Mutter hatte eine Freundin, die aus New Orleans war. Und die hat auch die Wiedergeburt geglaubt. Und sie hat immer das Gefühl gehabt, als ich ein Kind war, ich sehe so eine mega alte Seele, was ich damals als Beleidigung aufgefasst habe. Aber ich habe das Gefühl, es war eigentlich ein Kompliment. Das ist so.
Ja, spannend. Ja. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass vor unserer Geburt und nach unserem Tod nichts ist. Weißt du, das ist für
das
mich
kann
so...
ich mir nicht vorstellen. Ja. Und ich finde auch, es macht fast keinen Sinn. Mhm. Weil wieso hätten wir dann das Bewusstsein, dass die Ich-Sicht? Ich meine, wenn wir Menschen auch funktionieren ohne eine Seele, ich meine, es würde ja heissen, wir würden funktionieren ohne... Eigentlich könnten wir ja einfach Maschinen sein. Neuronen, die irgendwie so verbunden sind, dass wir Inputs überkommen und eine deterministische Abfolge von Hirnprozess führt dann dazu, dass wir so und so handeln. Ja. Wir geben Inputs, eben, wir geben Outputs. Für das bräuchten wir ja keine Ich-Sicht. Für das muss es nicht sein, dass wir das alles auch noch erleben, oder?
Ja, voll. Ja.
Also du weißt ja nicht, ob ich es erlebe, aber du weißt, dass du es erlebst. Ich weiss nicht, ob, oder man weiss nur von sich selber, aber ich weiss, ich erlebe das. Mhm. Also kann ich kein deterministischer Automat sein. Ich muss irgendwie etwas, es muss irgendwie noch etwas da sein, wo irgendwie wie einen freien Willen hat und wie ein Bewusstsein hat.
Ja.
Und dass das nachher stirbt, kann ich mir eben auch nicht vorstellen. Mhm. Oder dass das auch aus dem Nichts entstanden ist. Es muss irgendwie auch so ein bisschen ein Teil sein von dem Teil vom Universum, der halt auch irgendwie nicht deterministisch ist.
Mhm. Ja, glaube ich auch, ja. Ja. Und ich glaube auch jetzt mit der künstlichen Intelligenz und so, die wird so viel übernehmen können und so, aber genau das Bewusstsein, das ist, ich glaube, das wird...
Ja, voll.
Ich sage immer, alles ist möglich, aber ich glaube, das...
Ja, voll.
Du kannst nicht wie kopieren oder
ja,
so.
Ja, voll. Ich habe das Gefühl, sobald etwas vorgegeben ist, sobald etwas absolut deterministisch ist und du kannst es mathematisch genau nachvollziehen, warum hat jetzt das AI so gehandelt.
Ja,
es gibt wirklich keinen Platz für noch Zusatz, für etwas Zusätzliches, oder? Hingegen beim Mensch glaube ich halt, und bei Lebewesen glaube ich halt, dass sie einen freien Willen haben, ein Stück weit, eben nicht nur. Ich glaube, es gibt auch Entscheidungen, die wir treffen, weil das jetzt einfach unsere Natur ist, oder es gibt ja auch rationale Entscheidungen, die auch nicht wirklich freie Willen sind, sondern einfach so, das ist der logische Schritt zu machen. Aber ich glaube, wenn wir Menschen es geht wie Hand in Hand, der freie Wille und das Erleben von dem, von den Entscheidungen, die wir treffen und so.
Ja, voll.
Aber es gibt eben auch Bereiche, wo ich merke, ich habe überhaupt keinen freien Wille. Also weißt, nicht überhaupt keinen, sondern da habe ich jetzt, das ist jetzt nicht mein freier Wille gewesen, der so gehandelt hat. Und es ist lustig, bei dem AI-Zeug, meine Träume merke ich mega, die werden mega von meinem Hirn generiert.
Also Träume in der Nacht oder Träume
in der Nacht.
Von Zukunft?
Die Träume, die ich in der Nacht habe. Ich merke, meine Träume sehen immer mega fest aus wie so ein AI-generiertes Bild. Ich habe mich mal angefangen zu achten, zum Beispiel, wenn ich, weil ab und zu habe ich so lucid dreams, wo ich, wo ich weiss, dass ich am Träumen bin.
Aber glaubst du, sie sind nur vom Hirn generiert?
Ja. Wahrscheinlich nicht nur, aber meine zum grossen Teil. Ich kenne andere Leute, die träumen immer so Sachen, wo ich so merke, das ist irgendwie von außen gekommen. Und ich merke, meine Träume sind zum grossen Teil auf dem Hirn generiert, weil es funktioniert wie so ein AI-Ding. Ich schaue bei den Leuten auf die Hände und sie sehen aus wie bei so einem, sie sehen so seltsam aus wie bei so einem typischen AI-Bild. Okay. Weil mein Hirn irgendwie nicht ganz fähig ist, das zu generieren. Oder Spiegelbilder sehen immer falsch aus bei meinen Träumen. Immer wenn ich mich achte, merke ich, dass meine Träume so mega das AI-Ding sind. Und darum habe ich das Gefühl, mein Hirn ist so mega, übernimmt mega die Führung, wenn ich am Träumen bin. Während ich bei anderen Leuten, wenn sie von ihren Träumen erzählen, irgendwie merke, es ist irgendwie etwas mega mystisches oder so. Es ist irgendwie etwas, das von außen kommt. Es ist immer, wie ist bei dir? Hast du das Gefühl, Träume kommen immer, also nicht nur vom Hirn?
Nein, also ich habe das Gefühl, für mich ist das so wie, also ich habe mich mal sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt und wir schütten in der Nacht ja auch Melatonin aus, also so, dass wir nicht müde werden und können einschlafen und so. Und auch DMT. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du schon mal hast.
Nein, auch schon gehört.
Genau. da könnten wir jetzt eine ganze Podcast-Song darüber machen. Aber für mich ist das, also wenn wir geboren werden oder wenn wir sterben, schütten wir das auch aus. Für mich ist das so wie Connection oder so wie der Beweis, dass es mehr gibt als nur die menschliche Existenz, nur so das Physische. Ja, dass wir gleich irgendwo, wo auch immer überall hergehen nach.
Und
das eben nicht nur vom Kopf aus so gemacht wird. Und was ich dich noch fragen wollte, wir haben vorhin schon schnell darüber geredet, weil ich hatte einfach die Eingebung gehabt, weil ich habe wirklich oft Hühnerhaut, Gänsehaut, ich weiß nicht, wie das Zürich sagt. Hühnerhaut,
ja.
Ah, sagt
sagen wir auch.
Okay. Das habe ich nicht oft, wenn ich Musik höre. Also, aber ich habe so einen Ausschnitt, so einen Zusammenschnitt gehört, irgendwie von Blix, keine Ahnung, was es genau war, wo dann eben Jungle Lake kam, so ein kleiner Ausschnitt, wo du hast gesungen. Ah, eben auch gerade der Live-Ausschnitt. Und dann hatte ich direkt Hühnerhaut. Und dann hatte ich eben gerade so die Eingebung, gehabt, dass ich dann schreiben muss. Dann habe ich gesucht, auf Insta so gefunden, dann geschrieben. Und eben, weißt du, so Eingebungen, so, oder zum Beispiel bei Songs, oder wenn ich meine Podcast-Folgen mache, oder irgendwelche Workshops oder so, ich habe auf einmal so viele Eingebungen, ich schreibe alles ab, ich mache alles und so. Mhm. Oder eben, nehme jetzt die Podcast-Folge auf, dann rede ich einfach und es fließt irgendwie so aus mir raus.
Ja, genau.
Und das ist für mich auch so, ich zapfe das irgendwie an. Oder Michael Jackson hat gesagt, es ist irgendwie unangenehm für etwas, den ganzen Raum und Applaus zu ernten, weil es sich für ihn so anfühlt, dass es schon irgendwo geschrieben ist, war und er das einfach so anzapft und so abschreibt und einfach so wie der Kanal ist.
Mhm.
Wie ist das bei dir? Weil das ist für mich auch so, dass es eben mehr gibt. Weißt,
also bei Songs und also bei Kunst habe ich das 100% das Gefühl, dass es nicht etwas ist, wo ich habe das Gefühl, man kann Songs schreiben, einfach wo und der vollständige Architekt von dem Song sein. Aber ich finde, die Werke, die für mich wirklich einen künstlerischen Wert haben, sind immer die, wo man nicht versteht, wieso sie eigentlich so gut sind. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, kommt nicht von einer rationalen Denkweise. Es ist so wie beim Platon, wo es so das Schöne gibt und dann das Gute und das Wahre. Und für mich ist das Schöne, das künstlerisch Ansprechende, ist einfach so etwas, man kann es nicht rationalisieren, sonst wäre es auch nicht so gut. Und es ist auch nicht etwas, eben ich mache nicht politische Musik, und wenn ich politische Songs gerne habe, dann meistens nicht wegen der politischen Botschaft, sondern wegen irgendetwas, was ich dort drin finde, und ich einfach nicht kann nachvollziehen, wieso das so gut ist. Es ist einfach so, ich kann nicht mal so Worte dafür, und es ist einfach so, und das habe ich auch das Gefühl, ist irgendwie etwas, das von außen kommt. Das ist doch eigentlich etwas von Platon, nicht, dass jede Idee schon existiert hat oder so. Und man einfach so es gibt sogar Mathematiker, die das sagen. Einer von meinen Lieblingsmathematiker war immer der Kantor. Und er war einmal mega beleidigt, weil jemand seinen Beweis widerlegt hat. Und er hat dann so gesagt, Kollege, es ist blasphemisch, wenn du das machst. Das war eine Eingebung von mir. Nachher ist aber rausgekommen, dass der andere Unrecht hatte. Kantor aber Recht hatte. Und er hat so gefunden, das kommt nicht mal von mir, das kommt von... Das ist mir eingegeben worden.
Ja.
Ich habe das schon als Gefühl. Und zu Jungle Lake muss ich einfach noch sagen, erstens mal schmeichelt es mir mega, dass du Hühnerhaut hast, wo du den Song gehört hast, natürlich. Das ist so mega... Es ist mir natürlich eine Ehre und danke vielmals, dass du natürlich nachher mir geschrieben hast und dass ich heute in diesem Podcast auf dabei sein
darf.
Und es ist lustig, weil du gesagt hast, wie wir vorher über Träume geredet haben, Jungle Lake, die Ursprungsidee ist so, es ist nicht ein Traum von mir, aber es ist so etwas, wo ich so ein Bild, das ich immer wieder habe, wo immer wieder gekommen ist. So, weißt du, der CG Jung hat es wahrscheinlich dann in sein Buch zeichnen. Weißt du, so etwas, was ich gemerkt habe, ist wie so ein archetypischer Ort, für mich zumindest, aber irgendwie vielleicht auch allgemein. So ein Ort in so einem dschungelartigen Wald. Und dann geht es ein bisschen runter und dort hat es einen See. Und der See, also ein kleines Seele. Und der ist komplett schwarz und ganz ruhig. Und ich spüre, dass so eine Wärme von dort kommt. Das ist so ein Bild, das ich im Kopf habe. Und ich kenne viele Leute, die oft so Sachen träumen. Ich eben nicht so. Meine Träume sind immer so komische Verarbeitung. Also meine Träume sind AI. Aber so Leute, die so die Eingebungsträume haben, also Leute, die auch so Träume haben und nachher am nächsten Tag passiert etwas, was sie vorher geträumt haben. Ich kenne so Leute. Das ist so crazy. Und die träumen immer so Sachen. Sie träumen zum Beispiel immer vom gleichen Ort, was sie mega faszinierend finden. Sie träumen immer von der gleichen Person. Irgendwann im Leben treffen sie sie oder so. Auf jeden Fall, eben, es ist nicht ein Traum von mir, aber es ist etwas, was mir immer wieder eingefallen ist, mit am Tag. So das Bild von so einem schwarzen, warmen See. Und es ist so etwas mega Unheimliches, aber super comfortable, super irgendwie auch mega heimelig.
Ja.
Und ich spüre, dass der See warm ist und so. Und das ist der Grund, warum ich mir die ersten Notizen dazu gemacht habe. Und später habe ich dann ein Gedicht geschrieben, wo eine Geschichte erzählt, die in dem See spielt. Und dann noch später habe ich dann den Song angefangen darüber zu machen.
Ja. Also ist das schon lange so, das Bild mit dem?
Ja, voll. Seit ich selber irgendwie so 14, 15 gewesen bin und die Figuren in meinem Song Jungle Lake, weil der Song erzählt nachher so eine Geschichte, die an diesem Ort spielt, die sind auch so ein bisschen in dem Alter. Ja, und seitdem habe ich das Bild immer wieder gehabt und ich habe mir immer wieder so ein bisschen Zeichnungen gemacht und Notizen dazu und so. Ja. Ja. Dschungelsee, ich weiß nicht, jetzt ist irgendetwas Spezielles dran. Und das ist vielleicht so eine...
Ich denke, du bist am Ort auch
mal. Genau. Das könnte sein, dass das so etwas ist, wie eben Leute, die von so Archetypen träumen und so. Also, ja.
Spannend, ja. Es gibt so viel unerklärliches Zeug irgendwie.
Das macht es auch cool, das Ganze, finde ich.
Ja,
es gibt auch Leute, ich merke, es gibt auch Leute, die fühlen sich halt unwohl mit dem. Das verstehe ich auch. Mhm. Ich habe ja Informatik studiert. Informatik ist ja irgendetwas zwischen so einer Naturwissenschaft, so Informationstheorie und Mathematik dahinter und so, und einer Ingenieurwissenschaft, oder Programmieren, irgendwie Apps entwickeln und Computer bauen und so. Und ich habe immer gemerkt, die so ein bisschen die Ingenieurmentalität haben, das sind die, die so ein bisschen Mühe haben mit dem ganzen spirituellen Zeug. Mhm. Das sind die, die in der Regel so ein bisschen es lieber haben, wenn sie die Kontrolle haben. Ja. Und sie können eben einen Computer bauen und so.
Ja.
Und dann die so ein bisschen die naturwissenschaftliche Mentalität haben, das sind so ein bisschen die, die sich wohlfühlen, wenn sie es nicht so recht wissen. Oder? Das sind dann so die Forscher, oder? Die, die finden, ja, ich lasse ein bisschen auf mich zukommen, mal schauen, vielleicht gibt es es nicht, und so, vielleicht finde ich es raus, vielleicht auch nicht. Und die sind gerne so ein bisschen auf so einem verlorenen Weg, aber fühlen sich wohl drauf. Ich habe immer ein bisschen zu diesen Leuten gehört.
Ja.
So ein bisschen, ich war immer so ein bisschen der Agnostiker gewesen, bei allem. Solange ich es nicht weiss, solange ich keinen Beweis dafür oder dagegen habe, fühle ich mich wohl, indem ich einfach, ja, indem das Zeug einfach unerklärlich ist. Es gibt in der Informationstheorie sogar einen Beweis, dass man nicht alles beweisen kann. Und das ist auch mega, mega crazy, oder?
Ein Beweis, dass man nicht alles beweisen kann.
Ja, und es ist ein mega lustiger Beweis eigentlich. Und aber ein sehr ein sinnvoller. Das ist etwas typisch informationstheoretisch. Auf jeden Fall, ja, nachher muss man sich sogar mit dem abfinden. Dass es nicht nur Sachen gibt, die ich noch nicht weiss, sondern es Sachen gibt, die ich nie wird wissen. Dass es sogar Sachen gibt, die man nicht kann wissen. Aber ich fühle mich nicht unwohl dabei.
Aber mir macht das eher frei. Also
voll, ja, genau.
Eher so ein Freiheitsgefühl. Anstatt so, auch. Scheiße oder so.
Ja, genau.
Also, ist so,
es gibt einem eben Freiheitsgrad.
Ich habe keine Ahnung von nichts und das ist irgendwie geil.
Also, ja, voll, irgendwie. Voll. Da stehen mir alle Wege offen. Das stimmt, so fühle ich mich eben auch.
Ja. Ja. Also ich habe es lieber so, wenn ich jetzt rauslesen würde, ich das wählen.
Ich auch, ja. Ich auch.
Ja.
Ich bin gerne ein bisschen verloren, aber dafür frei, ja. Das stimmt. Und dann immer auf der Suche.
Ja.
Ja. Und andere Leute haben eher die Mentalität, dass sie in einer fixen Bahn sein wollen. Und dafür spricht auch vieles. Und ich kann das irgendwo durch auch nachvollziehen. Und es ist eigentlich, ja, man muss wahrscheinlich auch ein bisschen wissen, wie man so tickt, oder? Sich selber kennenlernen. So, wer bist du mäßig? Bei dem bist du der Profi. Und sich selber kennenlernen.
Ich bin auch noch dran.
Ja,
das Leben lang, ja. Ja. Ja, aber gleich, weißt, denke ich mir, auch die Leute, die alles kontrollieren wollen, können ja gleich nicht alles kontrollieren.
Ja, das stimmt.
So,
ja, das stimmt. Ja.
Ich glaube, das Leben lebt sich leichter, wenn man ein bisschen entspannter ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber auch mehr Vertrauen. Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Kontrolle mal loslassen. Und Vertrauen, weil ich meine, wir sind alle noch hier und wir haben alles bis jetzt überlebt. Also,
bis jetzt ist es gegangen, ja. Voll.
Ja.
Ja. Ich habe das Gefühl, man lernt auch sehr viel, wenn man sehr offen ist, oder? Wenn irgendjemand einem irgendetwas erzählt und man voreingenommen ist, ja, dann ist es irgendwie ein bisschen schade. Manchmal gibt es auch, dass irgendjemand mir irgendetwas am Erzählen ist, wo ich irgendwie nicht so ganz glaube. Irgendjemand erzählt irgendeine neue Theorie oder irgendeine Verschwörungstheorie oder irgendetwas. Und ich denke mir dann so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Aber wenn man dann offen ist, sogar wenn man die Sachen an sich nicht glaubt, man findet immer irgendetwas, was man lernen kann. Mhm. Oder ich war letztens im Tram in Zürich und dann war dort jemand, der so angefangen hat, rumzuschreien im Tram und nachher angefangen hat, so mega verwirrtes Zeug zu reden. Mhm. Aber das Zeug an sich war eigentlich noch interessant. Mhm. Es ist so, eben so es hat so zusammenhangslos gewirkt. Es ist irgendwie so gewesen, irgendwie darum gegangen, Dating-Apps und es gibt eine Pille für alles und es war so, einfach so ein Rambling und so. Mhm. Und wie es in Zürich so läuft, haben alle beschämt weggeschaut und so da, als wäre die Person nicht da. Mhm. Und ich hatte auch so den Reflex, so, oh, jemand ist am Umschreien. Und nachher habe ich irgendwann so gedacht, so, damn, irgendwie, irgendwo dort innen ist so eine versteckte Botschaft, wo echt noch interessant ist, wo man kann irgendwie mitnehmen kann. Ja, es gibt für alles irgendeine Pille. Das ist irgendwie schon eine interessante Aussage. Mm. Und das mit Dating-Apps zu verbinden, ist irgendwie auch noch interessant. Es gibt eine Pille für Liebe oder so. Mm. Oder eine App für Liebe. Ich weiß auch nicht, irgendwo hat das irgendeinen interessanten Zusammenhang gehabt.
Ja, spannend. Aber eben, da muss man auch wieder offen sein. Und voll, so ablehnen. Ja. Mhm. Ich mache jetzt noch so vereinzelte Nächte in der Psychiatrie. So nebenbei. Mhm. Und das ist so faszinierend, weißt, was man alles lernt, was man alles sieht und erfährt. Mhm. Einfach auch, weißt du, das Menschsein, wie, das ist auch so faszinierend. Weißt, klar ist es auch tragisch.
Ja.
Und so. Ja. Ich denke mir, wow, eben, genau so wie du sagst, ich staune manchmal ab Sachen. Also zum Beispiel gibt es so einen dementen Mann, der dort ist. Und er war früher Polizist, also der Chef Polizist. Mhm. Und ich kann ihm immer zuerst noch Hallo sagen. Mhm. Und er ist immer voll noch so in seinem Element. So. Mhm. Und sagt mir dann Hallo und ah ja, mit dir dienst du so. Ah, wir gehen dann zusammen auf den Einsatz, gell, wir machen alles parat und so. Wir gehen dann auch so.
Krass.
Und dort ist es zum Beispiel jetzt nicht hilfreich, wenn ich sage, nein, du bist jetzt hier in Psychiatrie und so und du bist alt und du arbeitest nicht mehr und so, sondern eher geht so ein bisschen auf sein Ding eingehen und ja, ich bin heute da, die ganze Nacht und so, sind wir zusammen, arbeiten wir zusammen und so. Und das ist dann mega faszinierend. Und ich habe ihm einmal meinen Namen gesagt, am Anfang von, also ich mache immer Nachtdienste, am Anfang von Nacht. Und am Morgen bin ich ihm dann Tschüss sagen und er hat meinen Namen noch gewusst. Er ist so dement, weißt du, und so in seinem, so in seinem Film immer so. Aber er hat den Namen noch gewusst. Ja. Das habe ich so gedacht, das ist so faszinierend. Weißt du, so viele Sachen. Und ich denke, wow. Weißt,
es ist noch interessant, dass er dich auch wie in das eingebaut hat. Oder in das, dass er. Die Leute reden immer von einem Realitätsverlust, oder? Wenn jemand in einer Klinik ist, aber das Gefühl hat, er ist im Dienst.
Ja.
Dann redet die Leute von einem Realitätsverlust, glaube ich. Das ist schon so der Begriff. Aber er hat dich in die Realität eingebaut. Ja. Also habe ich nicht das Gefühl, es ist nicht unbedingt, es klingt nicht, als wäre etwas wirklich verloren gegangen, sondern eher so, als hätte er einfach so eine eigene Realität.
Er ist
irgendwie,
voll
in seiner
Realität. Ja.
Und es ist nicht unbedingt das Gleiche wie wenn einfach etwas würde fehlen, sondern es ist irgendwie etwas, einfach, etwas hat sich einfach vermischt irgendwie, oder? Ja.
Ja, sehr faszinierend, ja. Echt das Menschsein an sich ist so faszinierend.
Ja, voll.
Spannend, ja. Ja, abschliessend, was können wir von dir noch so erwarten in
die
Zukunft?
Ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft recht viele Konzerte spielen. Ich habe jetzt eben mit dem neuen Management läuft das so mega gut, dass ich werde probieren in der ganzen Deutschschweiz und dann hoffentlich auch noch über die Deutschschweiz aus immer wieder überall ein bisschen zu spielen. Die meisten von meinen Konzerten sind gratis, es ist meistens so auf Kollektenbasis, ich spiele irgendwo und dann gibt es Kollekten. Ja, noch hoffentlich genau, weil wenn man dann die Madonna Rolling Stones Preise kann verlangen kann, dann weiss man, dass man es geschafft hat. Ich finde es aber nicht so. Ich hoffe, dass meine Tickets einmal, dass man es irgendwie schafft, dass meine Tickets einmal einigermaßen günstig bleiben. Und der Blick persönlich hat mir den Auftrag gegeben, ich soll ihm jede Woche meine neuesten Songideen schicken. Ein bis zwei Ideen. Und ich habe das jetzt einmal gemacht. Und jetzt sind schon 30, 40, 50 Ideen zusammengekommen. Das heisst, nach der Tournee nach der Blicktournee, jetzt haben sie recht viel zu tun, haben wir so eine Sitzung abgemacht, wo wir uns überlegen, welchen Song bringen wir als nächstes raus. Oder bringen wir vielleicht sogar ein EP oder ein Album raus.
Also da ist sicher geplant, dass wir noch weitermachen zusammen.
Genau, genau.
Ja, schön.
Wir haben immer noch den Vertrag zusammen, der läuft jetzt auch noch ein Zeitchen und eigentlich auf unbestimmte Zeit, so wie es jetzt läuft, wollen wir beide weiterhin zusammenarbeiten und weil es ist schon extrem viel passiert in dieser Zeit. Also hoffe ich eben, es wird viel Konzerte geben, das weiss ich schon und ziemlich bald werden wahrscheinlich die nächsten Songs kommen, entweder Singles oder halt schon irgendwo in einem Pack.
Ja, cool. Nicht schlecht. Sind wir gespannt, ja.
Mhm. Und ich auch gespannt und wie immer offen für alles, was kommt.
Sehr das gut. Muss sein. Ja. So soll es sein, ja. Möchtest du abschließend noch etwas sagen oder etwas an den Leuten mitgeben, die für dein Leben so mega wichtig ist, mega dich geprägt hat? Und
ich habe das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Reife habe und die Erfahrung, dass ich irgendjemandem irgendwelche Tipps geben
könnte.
Aber ich kann einfach sagen, ja, ich kann sagen, wie ich halt mein Leben lebe. Mhm. Ich weiss nicht, jetzt im Moment ist mein Leben ziemlich fucking gut. Ich habe einen Vertrag, ich habe viele Auftritte. Ich verdiene endlich Geld. Ich komme irgendwie ein Auto gesponsert über. Es ist mega. Ich bin seit ich aufgehört habe, Musik mache, immer broke as fuck gewesen. Und jetzt ist mein Leben irgendwie aufgegangen. Und ich kann einfach sagen, ich habe es halt mit sehr, sehr viel Optimismus und Selbstvertrauen gemacht. Mhm. Ich bin nie davon überzeugt gewesen, dass ich ein super Mensch bin oder ein super guter, super cooler Typ oder irgendwie ein super interessanter Typ. Aber ich habe immer mega darauf vertraut, dass ich jemand bin, der Lösungen findet und wenn ich mir Mühe gebe, Sachen kann erreichen, wenn ich will. Mhm. Also ich bin nie von mir als Mensch überzeugt gewesen, aber immer von meinen Fähigkeiten. Mhm. Wenn ich irgendein neues Skill muss lernen, ein neues Instrument lernen, es ist immer irgendwie gegangen. Und ja, das ist mein Weg. Ich habe das Gefühl, es ist recht wertvoll, wenn man auf seine Fähigkeiten vertraut. Mhm. Und das Leben so wie ein Escape Room sieht, wo man weiss, es gibt eine Lösung. Weil es gibt im Fall wirklich meistens eine Lösung. Das ist meine Erfahrung. Und man findet die Lösung. Man muss einfach eben, wenn man daran glaubt, hat man auch die Motivation danach zu suchen.
Ja.
Und wenn man ein paar Sachen erreicht hat, ist es immer gut, wenn man auf die zurückschauen kann. Mhm. Und merken, es ist damals gegangen. Ich habe damals schon ein neues Instrument gelernt. Ich kann jetzt auch Klavier lernen neu. Ich habe damals schon, ich habe es damals am Moon and Stars eigentlich geschafft, vor den Leuten zu stehen. Mhm. Ich schaffe es jetzt auch heute im Bierhübeli.
Viel Glück, ja.
Danke vielmals. Gleichfalls.
Ja,
und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und verfolge dich auf den Socials und verfolge den Podcast.
Das ist gut, merci. Er kommt so im Januar
auch. Okay, gut, freue mich. Ja. Super.
Immer, ja. Merci vielmals für deine Zeit.
Danke, gleichfalls. Ja.
Merci euch fürs Zuhören.
Danke vielmals. Und kommentiert. Und abonniere mich auf Instagram. Aaron Asteria, Aaron mit 2 A, Asteria, so wie Asterix, aber mit dem Arsch, mit dem Ritz.
Genau. Tschüss zusammen.
Wie es der Aaron auch schon hat gesagt, folge ihm sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich verlinke hier unter alles. Folge auch mir sehr gerne auf Instagram oder lass gerne ein Abo da auf YouTube, wenn du über YouTube hast zugeschaut. Oder auf Spotify, lass sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn es dir hat dient. Gönnt ihr meinen Content. Ewing, er ist sehr, sehr geil und sehr transformativ. Wenn du das Zeug, weisst, wir wissen so viel. Aber das Ding ist immer, weisst oder kannst. Also, schau mal in dein Leben. Wenn du denkst, ja, da gehe ich noch ein bisschen mehr Erfüllung, noch ein bisschen mehr Glück, noch ein bisschen mehr Fülle an, in Form von allem inneren Reichtum, äußeren Reichtum, was auch immer du dir kreieren willst. Weiblichkeit, es geht auch viel um Weiblichkeit, Sexualität und so weiter, um die Verbindung mit dir in meiner Welt. Also schenk dir das sehr gerne. Lass uns sehr gerne einen Kommentar da, was du hast mitgenommen. schick es weiter und genau. Erlaub dir wirklich das Leben. Punkt. Much love.